Hallo und schönen guten Tag an diesem katerigen Montag nach der Wahl. Wie geht's dir?
Verkatert.
Verkatert, ja. Also ich glaube, Leute, wir müssen jetzt hier nicht nochmal auf die Wahl eingehen. Ihr werdet euch alle hinlänglich damit befasst haben. Und
hoffentlich,
jeder wird wahrscheinlich das Ergebnis verfolgt haben oder die Wahl verfolgt haben und auch den Wahlkampf erfolgt haben. Oder verfolgt haben, nicht erfolgt haben. Deswegen würde ich sagen, dass wir da jetzt gar nicht groß noch drauf eingehen. Was uns, glaube ich, wichtig ist zu sagen, wir haben das jetzt nicht abgesprochen, aber ich spreche jetzt einfach mal für uns beide. Dieses Wahlergebnis war sehr schockierend für viele, auch für uns. Wir vertreten natürlich die Werte von einer freien Demokratie und von Meinungsfreiheit und von einer liberalen Gesellschaft, die vielfältig ist und bunt ist. Und ja, ich hoffe einfach, dass sich die nächsten 4 Jahre so entwickeln, dass man wieder zur demokratischen Mitte findet und dass nicht weiter gespalten und polarisiert wird. Und dabei würde ich es jetzt, glaube ich, auch belassen, was die Wahl angeht, oder?
Wow, was für eine Ansprache. Ja. Ich meine, was soll man dazu sagen, ne? Was soll ich sagen? Angst, das ist das Resultat von Angst. Ich glaube, mehr brauchen wir nicht sagen. Es ist einfach traurig, aber tatsächlich für mich leider gar nicht so überraschend. Aber es ist nochmal hart, wirklich schwarz auf weiß die Zahlen zu sehen, wie ängstlich Deutschland geworden ist. Und was Angst aus einer ganzen Republik machen kann, ja.
Das stimmt. Und wir werden in den nächsten Wochen und Monaten ja auch sehr viel sehen auf der politischen Weltbühne. Es passiert ja gerade sehr, sehr viel. Und wer von diesen politischen Figuren möglicherweise emotional unreif ist? Das werden wir hier nicht diskutieren. Aber ich glaube, einige von diesen Figuren sind auf jeden Fall emotional unreif. Wenn man sich so ein paar Äußerungen anguckt, denkt man sich, was ist bei dir in der Kindheit schiefgelaufen? Das denkt man sich so häufig. Und deswegen würde ich sagen, wir starten heute einfach mal direkt rein ins Thema. Es ist ja auch ein Teil 2. Das heißt, wir knüpfen ja an unsere erste Folge an. Falls ihr die erste Folge nicht gehört habt über emotionale Reife, dann solltet ihr das auf jeden Fall noch tun. Deswegen, Sarah, würde ich jetzt gar nicht groß fragen, wie es dir geht, weil uns geht es allen so ein bisschen gloomy, würde ich sagen. Sondern ich würde dich direkt fragen, ob du einen tollen Fall für uns hast über das Thema emotionale Reife und vielleicht direkt im Sinne einer Fortsetzung einen Fall, wo du die Folgen von emotionaler Reife oder Unreife erlebt hast.
Mhm, ja, also das ist leider in letzter Zeit ja immer mehr Thema irgendwie bei mir. Und es ist ja auch so, wenn man einmal so ein Aha hatte und weiß, worum es geht, dann fällt einem das erstmal überall auf und dann muss man es irgendwie nochmal so einnorden. Ne? Das war, als ich meine Trauma-Ausbildung gemacht habe, habe ich überall Traumata gesehen, überall. Und da musste sich das einordnen. Oder sexuelle Gewalt war auch, habe ich überall irgendwelche möglichen Andeutungen davon gesehen und dann musste sich das wieder einordnen. Und so war das auch, als ich mich mit emotionaler Unreife befasst habe. Und dieser Fall jetzt ist für mich ein Paradebeispiel dafür, einer, der mich quasi auf das Thema auch gebracht hat. Ich hatte ein ganz tolles jugendliches Mädchen, wo mir am Anfang überhaupt nicht klar war, was überhaupt in Anführungszeichen schief läuft. Also Mädchen, gut situierte Eltern, ein Mädchen, was sehr verwöhnt worden ist, erstmal augenscheinlich emotional, wie aber auch materiell, Einzelkind, wie gesagt, gut situiert, sie ist mehrfach in der, im Jahr in Urlaub gefahren mit ihren Eltern und. Und trotzdem hatte sie offensichtlich psychische Probleme, wo sie offensichtlich nicht gut in ihrem Alltag zurechtgekommen ist. Sie hatte wahnsinnige Schwierigkeiten in ihrer Identitätsentwicklung und hatte sogar Angstattacken, war super unsicher, Und dann kam später raus, dass es daran lag, weil sie einfach immer Angst hatte, etwas falsch zu machen. Also sie hatte gar nicht für sich so die Idee, das, was sie tut, ist gut und richtig, sondern sie war immer auf rohen Eiern. Das habe ich auch in der Beziehung mit mir gemerkt. Sie hat immer so ein bisschen abgeklopft, da habe ich aber erstmal ein bisschen für gebraucht, um das zu checken, was ich möchte. Ich habe die Termine am Anfang als super harmonisch empfunden. Irgendwann war mir klar, dieses arme Mädel hatte wahnsinnig Stress mit mir, weil sie mich immer hat aufzählen lassen, welche Möglichkeiten es gibt und an meiner Stimmung oder an meinem, ich weiß nicht, an meiner Nonverbalität herausgefunden habe, worauf ich scheinbar am meisten Lust hatte. Und dann hat sie sich dafür entschieden. Total abgefahren. Und es lag daran, dass ihr Vater ihr ganz viel Verantwortung schon früh für seine Emotionalität gegeben hat. Also wenn sie nicht mit ihm golfen gegangen ist, dann war er traurig und enttäuscht. Und wenn er was gekocht hat und es hat ihm nicht geschmeckt, dann war er sehr traurig darüber und sie musste ihn trösten. Oder wenn die Mutter mit ihr shoppen gegangen ist, dann hat sie die Sachen ausgesucht, die der Mutter gefallen würden, damit die Mutter glücklich vom Shoppen geht. Es hat sich dann irgendwann so verselbstständigt und so chronifiziert, dass sie einfach so viel Energie dazu gebraucht hat, um alle anderen glücklich zu machen, dass sie gar nicht wusste. Ich habe dann da so, ne, die Braut, die sich nicht traut, Syndrom, sage ich dazu ganz häufig. Also ihr war gar nicht klar, wer sie selber war, weil sie so sehr darum bemüht war, die perfekte Person für den anderen zu sein.
Leute, falls ihr den Film Die Braut, die sich nicht traut, nicht kennt, da geht es darum, dass eine Frau, verkörpert von Julia Roberts, sehr viele verschiedene Partner hatte und sich immer absolut an den Partner angepasst hat. Also der Partner hat morgens Rührei gegessen, da war ihr Lieblingsessen auf einmal Rührei. Der nächste Partner hat morgens nur Spiegelei gegessen, da hat sie auf einmal Rührei gar nicht mehr gemocht und mochte nur noch Spiegelei. So, darum geht es so ein bisschen in dem Plot. Und dann am Ende haben alle einen Antrag gemacht und dann ist sie aber immer vor dem Altar abgehauen. Einer der Klassiker der 90er-Jahre-Filme mit Julia Roberts.
Der schönste Part aus meiner Sicht ist, wenn sie dann mal komplett alleine ist und sich alle möglichen Eiersorten macht, irgendwann zu ihm geht und ihm sagt, ich weiß auch, so nach Motto, welches Ei ich jetzt will und was ich gut finde, ich liebe das Ei und das Ei hasse ich. Und ich war, ja. Julia Roberts ist einfach, oh mein Gott. Ich habe letztens auch nochmal mal Eat, Pray, Love geguckt, Leute. Absolut, oh mein Gott.
Gott, so ein Bestes langweiliger Film.
Was? Oh mein Gott, nein.
Ich verstehe die Message nicht von dem Film, so aber ich habe ihn zweimal versucht anzufangen und er ist einfach nur langweilig, sorry. Ich bin beide Male eingeschlafen.
Nein.
Ich fand es so langweilig.
Was? Ey, wie kannst du meine Schwester sein?
Ey, ich darf meine Meinung haben.
Nein, da nicht, nein. Wir sind Schwestern. Wir sind nicht von gestern. Oh Leute, ihr merkt, es ist schon spät. Ne?
Wollte ich gerade sagen, was redest du da? Okay, also zurück zu deinem Fall.
Aber jetzt hier zu den ernsten Themen. Das Mädel, das waren einige der Folgen, die entstehen können, wenn man halt emotional unreife Elternteile hat, die es nicht schaffen, selbstverantwortlich für ihre Gefühle zu sein und eben nicht die Kinder mit da reinzuziehen. Und dann gibt es Kinder, die darauf reagieren wie junge Erwachsene, die versuchen, viel zu erwachsen da zu sein und saugen das auf. Und es gibt Kinder, die anders reagieren, rebellieren oder sonst irgendetwas machen.
Wir haben ja letztes Mal schon ganz viel über emotionale Unreife gesprochen. Und da haben wir ja auch schon gesagt, dass dieses Thema uns häufiger im Podcast schon begegnet ist. Bei ganz vielen Themen schwingt das immer mal wieder so mit. Und da hast du auch schon das ein oder andere Mal über Folgen gesprochen, die aus emotionaler Unreife entstehen können. Du hast auch schon mal von Jugendlichen gesprochen, mit denen du gearbeitet hast, die einfach keine Entscheidungen treffen können. Die ganz große Schwierigkeiten haben, überhaupt nur eine Eissorte auszuwählen und dann das am Anfang dann auch auf dich wälzen wollten. So, was würden sie denn gerne essen? Und so, ja, das nehme ich auch und sowas. Das ist ja nur eine von den vielen Folgen, die daraus resultieren können, wenn du eben als Kind keine emotionale Reife mitbekommen hast oder eben das nicht erlernen konntest. Was kann noch passieren, wenn du als Kind nicht gelernt hast, eine gewisse emotionale Reife zu entwickeln oder es eben später als Jugendlicher, als junger Erwachsener nicht geschafft hast?
Also erstmal kommt es darauf an, wie heftig die emotionale Unreife ist, die einem begegnet. Also es können verschiedene emotionale, soziale und psychische Entwicklungsstörungen auftreten und die Folgen hängen sehr von der Intensität und der Dauer der emotionalen Unreife der Eltern ab. Und auch aber von den Ressourcen der Kinder. Also wie viel Resilienz haben die? Haben die trotzdem noch Leute in ihrem Umfeld, die emotional reif sind, auf die sie zugreifen können? Wenn die zum Beispiel die Hälfte der Zeit bei ihren emotional reifen Großeltern sind, kann es sein, dass die Folgen gar nicht so heftig sind. Oder wenn die Kinder sich untereinander haben und ab einem gewissen Alter darauf einigen können, dass die Eltern emotional unreif sind und irgendwie nicht so reagieren, wie sie vielleicht sollten, dann ist das auch wieder gut oder besser. Ansonsten ist es so, dass es eine ganze Bandbreite an Folgen gibt, die auftreten können, aber wie sagt niemals nie in der Psychologie, alles kann, nichts muss. Das ist halt immer wichtig zu wissen, ne? Also deswegen finde ich es immer total witzig, wenn man jetzt hört, dass eigentlich fast alle gefühlt ADHS haben als Erwachsene, weil die in irgendeinem Reel 4 Sachen finden, die zu einem passen, die haken die bei sich ab und dann so, oh mein Gott, ich wusste es mein ganzes Leben, ich habe ADHS, so. Also deswegen finde ich es halt schwierig, ne? Alles kann, nichts muss und es muss immer von Fachleuten bitte geprüft werden, ihr könnt das nicht selbst, ja. Ihr könnt eine Idee haben und sagen, ah, die Sachen könnten auf mich zutreffen und dann muss man halt sich testen lassen. Also mögliche Folgen können zum Beispiel sein, ein geringes Selbstwertgefühl. Also wenn die Eltern wenig loben und wenig Anerkennung geben, kann das bei Kindern oft ein Minderwertigkeitsgefühl hinterlassen. Oder auf der anderen Seite, wenn sie viel kritisieren und sehr perfektionistisch sind, kann es auch sein, dass die Kinder sich wahnsinnig anstrengen und immer wieder diese Anerkennung bekommen, weil sie denken, nur dann sind sie halt wertig. Und nicht einfach nur, weil sie existieren. Kinder können super viele Schwierigkeiten in emotionalen Regulationen haben. Also die lernen dann, ihre eigenen Emotionen nicht gesund zu erkennen oder sie zu verarbeiten, weil sie natürlich auch wenig emotionale Unterstützung darin erhalten. Ne? Also sagen wir mal so, wenn ein Kind ausrastet und die Folge davon ist, dass ein Elternteil mit ausrastet, weil es das nicht aushalten kann, ja, dann wird das Kind halt nicht in der Regel nicht lernen können, wie man adäquat mit negativen Gefühlen umgeht.
So wie dieser Vater, was du letztes Mal erzählt hast, der einfach weggegangen ist, als das Kind ausgerastet ist.
Ja, genau. Oder halt auch mit ausrasten. Also, ne, ein Kind rastet aus, weil es gerade nicht einen Schokoriegel kriegt und die Mutter rastet daraufhin auch aus, weil das Kind unmöglich ist, undankbar und gar nicht in der Lage ist, das Kind irgendwie emotional zu beruhigen, weil das Kind dann irgendwann gucken muss, dass es die Mutter emotional beruhigt. Oder dann irgendwann gar nicht mehr ausrasten kann, alles in sich reinfrisst, weil es immer Angst davor hat, wie die Mutter dann reagiert.
Ich glaube, an der Stelle ist es vielleicht nochmal wichtig zu sagen, dass wir natürlich von einer Regelmäßigkeit sprechen. Also natürlich hat jedes Elternteil mal einen schlechten Moment, einen schlechten Tag. Jeder weiß es, jeder kennt es. Wenn man überfordert ist, wenn man überreizt ist, dass man dann auch mal ausrastet und das nicht gut auf die Reaktion des Kindes reagieren kann. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen. Hier geht es natürlich um ein anhaltendes chronisches Verhalten, was dann wirklich dazu führen kann, dass beim Kind auch lange chronische Folgen entstehen können und nicht kurzfristige Ausraster.
Also wenn ich meine Periode bekomme, kurz davor, kennen die meisten Frauen das ja vielleicht, ja, dann leide auch ich etwas unter PMS. Und dann bin ich auch schneller mal genervt und dann geht es aber darum, wie ich das dann kommuniziere. Ja, wenn ich mit dem Kind dann sage irgendwie, boah, du nervst mich jetzt, so, ne, und danach dann sage, boah, sorry, das war nicht richtig von mir, ich bin einfach wahnsinnig gestresst oder genervt, heute ist nicht mein Tag, ist das was anderes, als wenn ich jeden Tag so mit meinem Kind umgehe, logisch. Ansonsten kann es auch sein, eine Folge davon, dass die Kinder häufig Probleme haben, in gesunden und vertrauensvollen Beziehungen zu gehen und die aufzubauen, da sie ja keine stabile Bindungserfahrung gemacht haben. Also wenn sie merken, ich bin nicht auszuhalten, wenn ich die und die Emotion habe, ist man natürlich auch unsicherer, in Bindung zu gehen. Bin ich gut genug? Kann ich ausgehalten werden? Kann ich dem gerecht werden, was mir da an Erwartungen entgegenkommt und. Und das erlebe ich häufig, vor allen Dingen bei Jugendlichen, die haben es wahnsinnig schwer, dann in Beziehung zu gehen.
Und das ist wahrscheinlich ja auch, zieht sich dann bis ins Erwachsenenalter, oder? Diese Probleme mit zwischenmenschlichen Beziehungen.
Genau. Also es ist dann eher so, dass sie übermäßig anhänglich sind oder emotional distanziert aus Angst vor Zurückweisung. Oder was ich halt auch häufiger sehe, ist dieses, ich muss das alleine schaffen. Ich kann mich eh auf keinen verlassen auf dieser Welt, weil die meine emotionalen Belange waren als Kind schon für keinen wichtig. Also muss ich auch als erwachsene Person es alleine schaffen.
Mhm.
Und dann schaffen die Betroffenen es häufig nicht, nach Hilfe zu fragen oder erleben es eher als Schwäche, wenn ihnen dann geholfen wird und können das ganz schwer nur aushalten.
Vielleicht auch hier ein kurzer Einschub, was wir auch in der letzten Folge gesagt haben, aber all das ist nicht für immer und muss nicht für immer sein. Das hast du ja letztes Mal auch schon ganz häufig gesagt. Emotionale Reife kann erlernt werden und zwar in jedem Alter. Also selbst wenn ihr jetzt euch da wiedererkennt oder eure Kinder da wiedererkennt oder Freunde oder whatever, Familienmitglieder und denkt, ach du Scheiße, natürlich, das ist es, was ich die ganze Zeit nicht greifen konnte oder das ist das, was mit mir los ist. Es ist keine Diagnose, wo man irgendwie Pillen nehmen muss oder wo man irgendwie eingestellt werden muss oder sonst was, sondern das kann man, da kann man wirklich dran arbeiten und das kann man überwinden. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige und eine sehr gute Nachricht bei diesem Thema.
Auf jeden Fall, genau. Dann gibt es so diese Personen, die auch übermäßig selbstkritisch sind. Also das ist zum Beispiel wie bei dem Mädel, was ich eben gesagt habe. Die Betroffenen fühlen sich oft verantwortlich für das Verhalten oder die Gefühle der Eltern. Und das geht zu einer ganz tiefen Selbstkritik über. Und sie entwickeln eine Tendenz, sich dann selbst für Konflikte oder Probleme schuldig zu führen. So. Na, natürlich kann dann dieses Kind nicht sagen, es ist Papas Problem, wenn ich sein Essen nicht mag. Es funktioniert halt nicht. Und was ich jetzt mit ihr mache, die hat ihre eigenen Emotionen so weit weggeschlossen, dass ich wirklich wie bei einem Grundschulkind mit ihr Emotionen übe. Wie fühlst du dich so? Und am Anfang ist keine Ahnung, was glauben sie denn, wie ich mich fühlen könnte? Das ist so. Und dann sage ich, du machst es schon wieder. Oh mein Gott, ja, es tut mir leid. Es ist so schwierig, aber es ist möglich. Es geht. Dann kommt eine wundervolle Folge, über die wir auch schon ganz oft in anderen Folgen gesprochen haben und auch schon eine eigene Folge zu gemacht haben. Mimi, das Wort, was ich nicht aussprechen kann, ist
Parentifizierung.
Genau. Danke dafür, absolut. Wenn Eltern ihre emotionalen Bedürfnisse auf die Kinder übertragen, übernehmen sie dann oft die Erwachsenenrolle. Zum Beispiel, sie trösten die Eltern, sie versuchen, dass die Eltern wieder gut drauf sind. Die übernehmen viel zu viel Verantwortung, die sie überfordert. So, das kann natürlich auch häufig passieren. Sie werden angst- oder depressionsanfälliger, habe ich eben auch schon gesagt in dem Fallbeispiel. Und haben eine Schwierigkeit bei ihrer Identitätsentwicklung. Warum? Weil sie sich natürlich ganz oft den Erwartungen ihrer Eltern anpassen und ihre eigenen Wünsche dabei unterdrücken. Und das kann natürlich dann auch bis ins Erwachsenenalter dazu führen, dass sie überhaupt nicht wissen, wer sie wirklich sind oder was sie wollen. Häufige Beispiele sind Anwälte, Ärzte, irgendwelche Ingenieure, die das nur gemacht haben, weil Mama und Papa stolz sind. Und das ist häufig auch bei Migranten, die dann das Gefühl haben, boah, jetzt sind meine Eltern hier hingekommen und ich muss die jetzt glücklich machen, ich muss das schaffen. Das ist natürlich eine wahnsinnig hohe Bürde, wenn die ganze Familie auf einen zählt und man natürlich dann Erwartungen zu erfüllen hat aus seiner Sicht. Aber es gibt es auch bei Familien, die nicht einen Migrantenhintergrund haben, wo die Eltern ein Geschäft haben, was zu übernehmen ist, oder wo der Vater in dritter Generation schon Anwalt ist. So. und es dann super, super schwierig ist. Häufig ist es dann auch dieser Perfektionismus und diese Überanpassung. Also ich liebe diesen Satz, da habe ich auch schon überlegt, ein Reel zu machen. Eigentlich ist es fast schon wieder ein bisschen abgelutscht. Dieses Klopf, Klopf, Klopf. Hey, ihr super überangepassten Kinder, die immer alles perfekt machen mussten. Wie läuft es jetzt gerade in der Therapie? Und das sage ich meinen Familien auch immer. Boah, super, ihre Kinder können zu Hause ausagieren. Ich weiß, dass das anstrengend ist. Ich habe auch zwei kleine Monster, die mich oft alle Nerven kosten. Aber es ist super, dass die nicht immer zu angepasst, zu perfekt und zu toll alles meistern. Also ich finde es eher schwierig, wenn ein Kind, Trennungsphase, Umzug in andere Städte, neuen Freundeskreis und, drei Stiefgeschwister, alles akzeptiert und alles perfekt ohne einen emotionalen Ausbruch meistert. Dann will ich natürlich nicht immer die Arschkuh sein, die sagt... Ja, und ich will natürlich dann auch nicht immer die Arschkuh sein, die sagt, oh, finde ich aber jetzt ein bisschen schwierig, also aus psychologischer Sicht finde ich das nicht so gut, weil natürlich ist es erstmal für die Familien ein Segen.
Ja, ja.
Kann ich ja schlecht sagen, such bitte ganz schnell einen Therapeuten für das Kind, weil irgendwas stimmt da nicht. Das kann kein Mensch einfach so super hinnehmen alles. Gibt's mit Sicherheit auch, aber finde ich halt nicht gesund.
Das ist ja auch das Thema, das hatten wir auch bei Parentifizierung, wenn es dann darum geht, wie viel Verantwortung ein Kind schon übernimmt, im Haushalt beispielsweise, ne, Aufgaben übernimmt. Wenn das in einem moderaten Rahmen ist, wo es halt nicht direkt auffällt, dass dann das auch erstmal positiv gesehen wird. Boah, du kannst ja schon so viel, du bist aber ein toller, kleiner, selbstständiger Mann. Guck mal, was du schon alles schaffst und kannst und so. Was natürlich bis zu einem gewissen Rahmen auch stimmt. Aber auch da wird ja häufig nicht gesehen, was dann dahinter steckt und was das mit dem Kind macht. Dieser Druck, dass man... das alles schon können muss und dass man auch die Verantwortung dafür übernimmt, den Geschwistern Brot zu schmieren oder whatever, ne? Das wird dann am Anfang häufig als etwas sehr Positives gesehen, etwas Förderliches, etwas Beeindruckendes. Und dann wird halt eventuell übersehen, was das mit der Emotionalität des Kindes macht. Das ist ja genau das Gleiche in Grün.
Ja, total. Ne, und das ist ja auch schön, also wenn meine Kinder mir am Wochenende da mal einen Kaffee ans Bett bringen oder so, dann freue ich mich ja auch. Ne, aber als dann die Kleine nach oben kam und einen Kaffee mal nicht dabei hatte und angefangen hat zu heulen und sich zu entschuldigen, weil sie meinen Kaffee vergessen hat, habe ich auch gedacht, also das jetzt, also
was
wann habe ich denn bitte mal gesagt?
Was ist mein Regime? Wo ist mein Kaffee?
Ja. Ja. Vor allen Dingen auch nur in der richtigen Tasse. Vom Disneyland die Tasse.
Genau.
Aber das tat mir dann so leid, weil natürlich habe ich niemals meinem Kind gesagt, du hast mir jetzt jedes Wochenende einen Kaffee zu bringen. Aber sie hat natürlich gemerkt, wie sehr ich mich darüber gefreut habe. Und dann, sowas entwickelt sich halt. Und deswegen müssen wir extrem vorsichtig damit sein. Ja, also mir war ja das auch gar nicht bewusst. Und da nochmal der Hinweis, ja, auch mir passiert dann sowas. So. Ja, und dann erstmal ins Gespräch darüber gehen, dass sie natürlich mir keinen Kaffee ans Bett bringen muss. Aber es ist auch wahnsinnig schwierig. Wie sollen diese kleinen Menschen das auch hinkriegen? Sie sollen auf der einen Seite lernen, die Bedürfnisse anderer zu sehen und auch danach zu gehen. Auf der anderen Seite aber bitte ja nicht zu sehr, weil dann geht es ja über ihre eigenen Grenzen. Ja, wenn hier irgendwelche Freundinnen von meinen Kindern sind, dann sind die natürlich der Gast ist König. So, dann müssen meine Kinder lernen, dass die natürlich auch darauf eingehen, was die Freunde wollen. Bis zum gewissen Punkt. Wenn es jetzt irgendetwas ist, was die gar nicht wollen, dann müssen die das natürlich auch nicht tun. Aber wie will ich meinen Kindern das beibringen? Es ist einfach schwierig. Es geht um ein Gefühl und immer wieder um die Auseinandersetzung und reden. Dann gibt es noch zwei Sachen, die ich aber sehr wichtig finde. Und zwar kann es natürlich sein, dass die Kinder ihre Verhaltensweisen wiederholen. Also auch bei ihren Kindern. Und ich finde, dass wenn wir selber merken, was uns bei unseren eigenen Kindern antitscht, Also wenn ich zum Beispiel merke, boah, was macht mich bei meinen Kindern, bei welchen Verhaltensweisen könnte ich innerlich echt an die Decke gehen? Und das ist ja, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, zum Beispiel Undankbarkeit zum Beispiel. Ne? Da muss ich mich ja fragen, warum ist das ein Thema, was mich so antitscht? Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass uns auch immer relativ klar gemacht wurde, auch aufgrund unserer Lebenssituation mit 3 Pflegekindern, dass wir wahnsinnig privilegiert sind oder waren in der Situation. Und ich glaube, das ist etwas, was so tief in mir sitzt und was ich so mit der Muttermilch aufgesogen habe, dass es mich wahnsinnig macht, dass jemand anderes wie meine Kinder, die das auch sind, nicht sieht. Und dann denke ich, boah, ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es habt. Weil was hätte ich damals alles dafür getan, um dieses Leben, was sie haben, einfach auch teilweise zu haben? 3 verschiedene Hobbys, Eltern, die immer hin und her fahren und so weiter und so weiter und so weiter. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, dass das wir uns alle gut überlegen müssen, warum wir angetitscht werden und was das vielleicht mit uns zu tun hat und nicht mit dem Verhalten der Kinder. Also guckt, ob ihr die Muster vielleicht wiederholt oder warum ihr sauer seid wegen verschiedener Verhaltensmuster, weil das hat mit Sicherheit nichts mit euren Kindern zu tun, weil sie wissen ja nicht, dass sie undankbare kleine Biester sein können.
Ja, die können das ja noch gar nicht so nachempfinden, was Undankbarkeit überhaupt bedeutet. Die leben ja auch in ihrer Bubble. Die leben da in ihrer Vorstadtbubble.
Genau.
Und du kannst sie ja nicht vor den Fernseher setzen, so, es gibt Krieg in Gaza, sei froh, dass du da nicht bist. So, also was ist das denn?
Genau.
An der Stelle, weil du meintest, übertragen, ne, was man selber seinen Kindern überträgt, möchte ich doch einmal auf unsere Folge des transgenerationalen Traumas hinweisen, wo wir uns intensiv mit diesem Thema beschäftigt haben, was wir an unsere Kinder weitergeben und was wir auch von unseren Müttern und Großmüttern geerbt haben. Sehr, sehr spannend, kann ich empfehlen. Wenn euch das interessiert, dann hört rein.
Auf jeden Fall. Und mit so Kleinigkeiten geht es ja dann schon los. Das sind ja keine richtigen Traumata.
Genau.
Aber einfach Verhaltensweisen, die uns geprägt haben. Und was auch sein kann, ist, dass Kinder lernen, Konflikte zu vermeiden, aus Angst vor übertriebenen Reaktionen. Das habe ich ja eben auch schon angedeutet. Also sehr konfliktscheu, sehr harmoniebedürftig und überhaupt nicht ihre Bedürfnisse im Blick haben. Also Grenzen setzen ist ein ganz großes Thema bei Kindern von emotional unreifen Eltern. Die können in der Regel häufig keine Grenzen setzen, weil sie gar nicht gelernt haben, wie das adäquat ordentlich funktioniert.
Du hast ja eben schon gesagt, wenn einem so etwas auffällt, dann reden. Was kann man denn jetzt aber noch konkret machen, wenn man wirklich merkt, das könnte tatsächlich ein Thema bei mir sein? Ich habe ja eben schon gesagt, das ist etwas, was nicht für immer ist. Das heißt, wenn man merkt, das hat man bei sich selbst oder das sieht man bei seinen Kindern, dann ist es jetzt kein Todesstoß oder keine Diagnose, die für immer bleibt oder so. Es ist ja auch keine Erkrankung in dem Sinne. Aber wie kann man da jetzt wirklich konkret dran gehen?
Also zuerst möchte ich auch hier nochmal ganz klar betonen, wenn man selber merkt, dass man eventuell emotional unreif sein könnte oder häufig unfair zu seinem Kind sein könnte, dann ist das schon mal erstmal der größte Schritt Richtung Weiterentwicklung. Dann zeigt das nämlich schon, du bist reif wie eine Frucht und möchtest gepflückt werden. Ja? Also ich kann niemanden dazu bringen, zu sehen, den ich sehen will. Wenn ich mit Eltern arbeite und ich sage, haben sie schon mal nachgedacht, emotional unreif, bla bla bla. Und da komme ich gar nicht an, sondern das heißt immer nur, ja, aber das Kind, ja, aber das Kind. Ja, und mein Lieblingssatz ist auch, ja, aber wenn der nicht so arschig wäre, müsste ich mich ja gar nicht so verhalten. Dann denke ich ja, okay, wer ist jetzt hier das Kind? Also oftmals sage ich dann auch, merken sie selbst gerade, oder? Merken sie nicht? Nee, soll ich nochmal wiederholen nehmen? Muss ich nicht wiederholen? Ja, nee, ist klar, okay, gut, so. Na, also das ist der erste Schritt in die absolut richtige Richtung. Dann kann man auch anfangen, an sich zu arbeiten. Und es ist definitiv möglich. Also es ist super, ja, easy würde ich jetzt nicht sagen, aber machbar, relativ schnell, wenn man sich selber beobachtet und reflektiert und mit Leuten spricht, herauszufinden, wo man selbst seine Stellschrauben hat, die man ein bisschen drehen kann. Es kann ein langer Prozess sein, bis zur letztendlichen Entwicklung. Aber wenn man das sogar noch mit seinem Partner oder seiner Partnerin zusammen macht, dann ja, wäre es schon mal nicht schlecht. Erster Punkt ist Verantwortung übernehmen. Entschuldigt euch bei euren Kindern. Wenn man merkt, dass man unfair war zu seinem Kind, erkläre es in einer altersgerechten Sprache. Zum Beispiel, es tut mir leid, dass ich vorhin so laut geworden bin. Ich war gestresst und das war absolut nicht in Ordnung. Das war mein Fehler. Und nicht danach gehen, bitte nicht danach den Satz, aber wenn du das Müsli nicht umgeworfen hättest, hätte ich ja nicht so laut werden müssen. Das macht ihr bitte nicht, weil die Verantwortung liegt ja dann beim Kind. Das kommt mal schnell über die Lippen, aber das ist wirklich absolut Red Flag, weil dann hat das nichts mit Verantwortungsübernahme zu tun. Wir sind verantwortlich für unsere Emotionen. Und wenn du mich jetzt richtig auf die Palme bringst, Mimi, und ich schaller dir eine, dann ist das auf die Palme bringen ja nicht wirklich ein Argument dafür, dass ich dir eine schaller. Auch wenn in mir alles schreit, ich schaller dir gleich eine, ist es trotzdem meine Verantwortung, dann wegzugehen.
Das haben wir jetzt auf Band, ne? Nochmal, okay. Das, ich packe das dann aus. Wir haben es auf Band. Okay, ihr habt es alle mitgehört, Leute. Ich werde es nochmal rauskramen. Okay, gut, ja, weiter.
Bei was, wenn ich dir dann eine geschallert habe, oder was? Oder allein der Wunsch, dass ich dir eine schallern wollte.
Ja, nur für alle möglichen Situationen ist das, glaube ich, ganz nützlich. Ne?
Also. Hör mal, pass mal auf, du kleine nervige Schwester. In deinen 30 Jahren wollte ich dir schon öfters mal eine schallern. Du warst nämlich eine richtige kleine nervige Nervkuh-Schwester. So, damit das auch mal geklärt ist.
Seht ihr, Leute, seht ihr gerade die Reaktion, die nur... Also wenn wir jetzt hier über emotionale Reife sprechen, ja, ich habe ja nichts gesagt. Ich habe ja nur gesagt, es ist interessant und ich merke mir dieses Statement und dann kommt direkt hier so ein Vorwurf. So, ich wollte es nur nochmal in den Raum stellen.
Es ist kein Vorwurf, es ist eine Tatsache. Es gab keine Nervigen. Ach, und
ja,
alles, was ich damals getan habe, war gerechtfertigt, weil das hätte ich nicht machen müssen, wenn du nicht so nervig gewesen wärst. So.
Genau.
Just jetzt. Saying. Das ist der einzige Moment, in dem man sowas sagen kann, Leute.
Genau, ich wollte gerade sagen, Gaslighting jetzt live im Podcast, Leute. Live im Podcast werde ich hier gegaslightet. Aber ich bin emotional reif, deswegen reagiere ich da jetzt ganz ruhig drauf und möchte lieber noch ein weiteres Argument dafür hören, was man denn machen kann, wenn man merkt, dass man emotional unreif ist. Erzähl uns mehr darüber, Sarah.
Okay, wow. Sehr gruselig, sehr gruselig. Okay, wow. Wenn jemand so richtig extra ruhig bleibt.
Ja, genau.
So, ich versuche jetzt wieder in meinen Erwachsenen-Ich zu kommen. Es mir, manchmal gehen auch meine anderen Persönlichkeiten und Alter-Egos mit mir durch. Ne? Das war jetzt gerade so die kleine Sarah, die ihre kleine Schwester sieht, die ihr richtig hart auf den Sack geht. Aber jetzt werde ich wieder groß. Weil jetzt gerade gehst du mir ja nicht mehr so häufig auf den Keks.
So. Super. Das wird jetzt zur Familientherapie, merke ich gerade. Okay, ja, weiter geht's.
Ich habe noch was Schönes, eigene Emotionen reflektieren. Ne?
Ja.
Also.
Das passt jetzt wie die Faust aufs
Auge. Fragt euch selbst, warum habe ich so reagiert? Welche Gefühle oder welche Bedürfnisse stecken denn dahinter? Sind es vielleicht Überforderung, Wut, Angst, alte Wunden?
Willst du jetzt über, die kleine Sarah erzählen? Das ist ein Safe Space. Öffne dich, Sarah.
Es tut gerade so gut. Weißt du, es tut gerade echt gut auch ein bisschen, ne?
Ja.
Mann. Und vielleicht ist es auch in Ordnung, die Gedanken einfach aufzuschreiben oder mit Vertrauenspersonen darüber zu sprechen, um sich selber besser reflektieren zu können. Wir haben einen ganzen Podcast darüber. Guck mal, ich kann mir das immer wieder alles reinziehen und reinhören. Also ja, das ist auch eine wichtige Sache. Ne? Eigene Emotionen versuchen zu reflektieren und wirklich versuchen, das habe ich ja eben auch gesagt, woher kommt das, was kann wirklich der Auslöser sein, weil unsere Kinder können nichts dafür. Und kleine Geschwister vielleicht schon. Die hat man sich ja auch nicht ausgesucht und gewollt, aber die Kinder nicht. Ne? Was auch wichtig ist, finde ich, selbst Mitgefühl entwickeln. Also Schuldgemüde vermeiden. Ne? Es ist niemand perfekt. Kein Elternteil ist perfekt. Das sage ich auch immer wieder, Leute. Ich habe noch nicht ein Elternteil gesehen, was perfekt ist. Nicht eins. Gibt es nicht. Wir geben alle jeden Tag unser Bestes. Mal mehr, mal weniger kriegen wir das hin. Und es ist absolut normal, Fehler zu machen. Es ist einfach nur wichtig, sie zu erkennen und dann daran zu arbeiten. Das ist die größte Voraussetzung. Emotionale Selbstregulation üben, also bewusst atmen in stressigen Momenten, kann man sich mit tiefen Atemzügen beruhigen, Leute. Wenn man das will. Dieser Satz, ich bin halt so, ist so toxisch wie Arsen. Wirklich. Bewusst atmen, pausieren, so. Und auch das vielleicht wieder kommunizieren. Ich bin gerade überfordert, ich gehe kurz raus, ich muss mich beruhigen und dann reden wir weiter. Es ist auch völlig in Ordnung, mache ich auch mit Elternteilen, wenn der andere Elternteil merkt, okay, mein Partner, meine Partnerin ist gerade überfordert, dann zu sagen, willst du mal kurz rausgehen? Für manche ist das dann erst recht ein Antitscher, dann rasten die erst recht aus. Willst du mir sagen, was ich zu tun habe? Wenn es aber ein Code ist, geht es meistens. Es macht keinen Sinn. Es macht echt keinen Sinn. Und dieser Satz, ich bin halt so und alle müssen sich dem fügen, macht mich rasend, weil das ist kein Nährboden für Entwicklung, kein Nährboden für Beziehung und kein Nährboden für eine gute emotionale Reife. Versucht die Bedürfnisse der Kinder zu verstehen. Also hört aktiv zu. Ne? Wenn das Kind etwas sagt oder es sich anders verhält, versucht die Gefühle zu benennen. Zum Beispiel bei kleinen Kindern ist das so. Du bist wütend, weil du jetzt nicht weiterspielen darfst. Ne? Ich verstehe das total. Wir müssen aber jetzt essen. Kannst du vielleicht danach weiterspielen, sucht einen Kompromiss oder keine Ahnung, irgendetwas. Ja, Kinder brauchen nicht sofort eine Lösung, das ist ein Irrglaube. Die brauchen einfach nur das Gefühl, verstanden und gesehen zu werden in ihrem Bedürfnis und ihrer Emotion. Und so könnt ihr auch für euch überlegen, wie ihr eure Bedürfnisse da kommunizieren könnt, ohne die Verantwortung des Kindes vielleicht zu geben.
Das ist natürlich aber alles auch ein Prozess. Also man kann jetzt nicht von euch erwarten und die Erwartungshaltung dürft ihr auch nicht an euch selbst haben, dass wenn ihr diese Gedanken habt, ach Mist, es könnte echt sein, dass bei mir was schief läuft, dass ihr dann irgendeine Zauberformel anwendet und innerhalb von einer Woche seid ihr auf einmal emotional reif und gebt gar nichts mehr an eure Kinder ab oder so. Das ist ein sehr, sehr langer Prozess. Selbstreflexion an sich ist ja schon ein sehr langwieriger Prozess. Und man macht immer zwei Schritte vor und wieder zurück und zwei Schritte vor und wieder zurück. Man verfällt wieder in alte Muster und alles. Aber so wie du auch eben gesagt hast, der erste Schritt bei sowas ist immer, sich dessen erstmal bewusst zu werden, weil dann ist ja der erste Schritt der Selbstreflexion schon angestoßen worden. Allein der Gedanke, ah Mist, könnte das wirklich bei mir der Fall sein, ist ja schon Selbstreflexion. Und dann habt ihr eigentlich schon alles richtig gemacht. Und wenn ihr diesen Weg einfach weitergeht und dem folgt, dann habt ihr wirklich auch eine Chance, dass da aktiv was verändert werden könnte. Und es ist auch so wie bei allen möglichen, da haben wir auch schon ganz häufig drüber geredet, wenn es um toxische Beziehungen und so weiter geht. Wenn die Person das selber noch 0,0 einsieht, dann kannst du dich dumm und dusselig reden, dann kannst du machen, was du möchtest. Die Leute müssen da selber drauf kommen, um in eine aktive Selbstreflexion zu kommen.
Ja, und ich habe ehrlich gesagt aufgehört. Früher habe ich ganz oft sehr viel Energie daran verschwendet, zu versuchen, Leute zu Sehenden zu machen, zu bekehren und. Diese Energie spare ich mir. Also ich versuche das ein, zweimal und entweder merke ich relativ schnell, das ist noch Überforderung, aber eigentlich ein gewisses Interesse und es muss sacken und es braucht Zeit. Völlig in Ordnung. Oder es ist so ein großer Widerstand, dann funktioniert das nicht. Oder, was auch schwierig ist, ist Pseudoreflexion. Ja, ich verstehe, komme aber nicht in die Umsetzung. Aus irgendwelchen Gründen. Na, die ja auch berechtigt sind. Ja, aber kann ich halt nicht helfen. Man kann nicht zu sehen.
Vor allem, es hat ja auch dann irgendwann was mit Selbstschutz zu tun. Also es frustriert ja auch einen selbst, wenn man das dann über Monate oder Jahre versucht und es passiert einfach nichts, dann ist das frustrierend, dann sorgt das auch für Spannungen in der Beziehung und dann muss man halt irgendwann überlegen, ob man sich mit dieser Person noch, ob man den Umgang mit dieser Person noch möchte, je nachdem, worum es geht, ne? Oder nicht, aber ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass man da auch dann auf sich selber guckt und nicht der Bekehrer sein möchte. Das glaube, das ist auch bei ganz vielen der Fall, dass die dann denken, auf jemanden einzureden oder jemanden die Augen öffnen zu müssen. Genau, aber das funktioniert ja in den allermeisten Fällen leider nicht.
Und am schlimmsten ist es natürlich, wenn eine Person in einer Partnerschaft das sieht,
ja,
die andere aber nicht und die Kinder haben. Das ist wirklich schwierig. Dann kommen die häufig zu mir in der Hoffnung, ich könnte da jetzt irgendwas ausrichten. Aber ich kann ja nur ausrichten, wenn ein Veränderungswunsch da ist. Dann kann ich zur Veränderung helfen.
Ja.
Ich kann aber nicht helfen, wenn kein Veränderungswunsch da ist, egal von wem. Und wenn das Kind dann der Symptomträger ist, die Mutter aber die emotional unreife Person und der Vater derjenige, der das sieht oder vielleicht sogar Mittäter ist, weil er das mit begünstigt oder andersrum, ja, habe ich in ganz vielen verschiedenen Konstellationen alles schon erlebt, dann ist es schwierig, dann kann ich nicht helfen.
Und je nachdem, was für eine Beziehung du zu dieser Person hast, ist es ja auch schwieriger und leichter, sich dann auch im Zweifel von der Person zu trennen. Ne? Also wenn es jetzt eine Freundschaft ist, die du erst seit einem Jahr pflegst, die noch gar nicht so eng ist und du merkst, boah, ey, die Person ist echt schwierig, dann ist es halt einfacher zu sagen, okay, wir sollten vielleicht getrennter Wege gehen und die Beziehung zu kappen, als wenn es halt dein Partner ist oder deine langjährige Freundin oder Familienmitglieder. Aber ich glaube, vor allem in einer Partnerschaft ist das halt schwierig, wenn du merkst, man ist selber emotional reifer als der Partner und man möchte ja auch, dass der Partner dann an sich arbeitet und versucht ihm dann aufzuzeigen, wie viel besser es ist, wenn man irgendwie drüber spricht und keine Ahnung was. Und da dann halt auf taube Ohren stößt, das ist sehr frustrierend.
Oder auch Großeltern, eine häufige Sache ist es auch, wenn die Eltern quasi das Verhalten ihrer eigenen Eltern eigentlich schon gut im Blick haben, die Kinder aber häufig zu den Großeltern gehen und die deswegen auch noch ganz viel Alltag miteinander teilen und da immer wieder diese Untouch-Punkte oder teilweise sogar richtige Triggerpunkte entstehen, die man nicht auflösen kann. Auch das kann ich ja nicht, weil ich arbeite ja nicht mit den Großeltern zusammen. Dann kann ich die Eltern darin stärken, die Kinder darin stärken, aber ich kann ja die Großeltern nicht verändern. Und dann sage ich auch ganz, hören Sie mal, der ist seit 70 Jahren, ist die jetzt so rumgelaufen. Ich kann Ihnen gerne helfen, wie Sie damit anders umgehen, dass Sie aus dieser toxischen Familiendynamik rauskommen. Aber ich werde mit Sicherheit nicht anfangen, mit Ihren Eltern da zu arbeiten. Sorry.
Ja.
Weil natürlich, ne, die werden dann angetitscht, die sehen dann, dass die Eltern das bei ihren Kindern genauso machen, haben ihre Themen mit ihren Eltern aber schon auf dem Schirm, sehen dann, scheiße, bei meinen Kindern läuft das genauso, die werden genau die gleichen Probleme haben wie ich. Das ist natürlich nochmal Next Level, ja.
Du hast ja gerade schon gesagt, dass wenn man diese Symptome bei seinem Kind sieht, dass das dann häufig was mit einem selbst zu tun hat oder mit dem anderen Elternteil, wie man mit dem Kind umgeht, dass man bei sich selber schauen sollte. Was kann ich denn aber aktiv machen, um diese emotionale Reife bei meinem Kind dann zu trainieren? Also sagen wir mal, mir ist das jetzt bewusst geworden und ich arbeite an mir. Wie kann ich denn auch aktiv dem Kind dabei helfen?
Also das ist erstmal eines der wertvollsten Ziele überhaupt, ne? Wenn ihr versucht, ein emotional reifes Kind zu bauen, mitzuhelfen, wie sagt man das, zu konstruieren, bei der Entwicklung zu fördern.
Zu einem emotionalen, reifen Kind zu erziehen.
Ja, allein das Wort erziehen, da können jetzt hier schon wieder ein paar Hater kommen, Mimi. Ich hoffe, das ist dir klar, ne? Also es ist zum Beispiel so, dass man natürlich helfen muss, den Kindern Gefühle zu benennen und auch die zu validieren, ohne zu manipulieren. Also habe ich ja eben auch schon gesagt, dieses, ich verstehe, dass du wütend bist, weil du jetzt weiterspielen willst, weil du dein Spielzeug gerade nicht findest. Das ist völlig in Ordnung, das ist völlig okay. Und trotzdem müssen wir jetzt essen gehen. Kann man trotzdem dieses Gefühl wertschätzen und sehen und trösten, aber in einem ruhigen, entspannten Mut trotzdem das durchsetzen, was man möchte.
Also eine bedürfnisorientierte Erziehung.
Noch, wir kommen heute auf so viele verschiedene Podcast-Themen. Unfassbar, das ist voll die Werbung hier. Also, auch
ja, aber
dazu haben wir eine Folge.
Das ist aber inzwischen wirklich so, weil sich die Themen halt so krass überschneiden, Und zur bedürfnisorientierten Erziehung haben wir ja auch schon tatsächlich eine Folge gemacht. Und da haben wir auch darüber gesprochen, Unterschied zu Gentle Parenting, wo man halt dieser Trend Gentle Parenting, wo man den Kindern halt alles durchgehen lässt und ihnen auch keine Grenzen aufzeigt, so nach dem Motto laissez-faire, was das dann auch für Folgen haben kann. Das haben wir da auch erzählt. Und das ist ja auch schlägt in die gleiche Kerbe wie emotional unreife Kinder zu erziehen.
Ja, ja, auf jeden Fall, genau. Und es ist, sage ich hier nochmal an dieser Stelle, ein Unterschied. Validierung bedeutet nicht, jedes Verhalten zu akzeptieren, aber die Emotion dahinter zu erkennen. Das ist die Kunst. Also benennt es, wenn ihr das Gefühl habt, das Kind ist wütend, traurig, aufgeregt. Natürlich gibt es dann wieder Stimmen, die sagen, ja, aber dann sage ich ja dem Kind, wie es sich zu fühlen hat. Es geht ja auch um das Alter. Ja, also ich werde jetzt meiner 10-Jährigen nicht mehr sagen, kann es sein, dass du wütend bist? Dann kann sie mir sagen, nee Mama, ich bin traurig, ich bin enttäuscht. Also die ist ja da schon weiter. Aber als sie klein war und in der Trotzphase, war es natürlich auch noch nicht so vielschichtig, ihre ganzen Gefühle, sondern da war es einfach nur eine kurze Einordnung von ich fühle das, ich sehe das und Punkt. Ja, ich muss darauf aber nicht groß 10 Jahre eingehen und dir 10 Lösungen dafür präsentieren. Emotionale Selbstregulation fördern. Tja, das ist ein ganz großer Punkt, den ganz viele Kinder nicht können und die dann leider auch schnell in die ADHS-Schiene gehen. Also brauchen sie Techniken für den Umgang mit Gefühlen. Atemübungen, langsam einatmen, rausatmen, Ruheecke einrichten, den Kindern auch die Möglichkeit geben, zu fühlen, dass es besser ist, sich mal zurückzunehmen. Also dem Kind auch zu helfen, sich nach einem Gefühlsausbruch zu beruhigen, ohne es dann zu bestrafen. Ich weiß, als meine Große in die Schule gekommen ist, war der Punkt von der Kita zur Schule so eine große Sache für die, dass die wahnsinnig ausagiert ist. Die hat wahnsinnige Wutanfälle gekriegt und so sehr, dass mein Mann und ich auch wirklich teilweise sehr verzweifelt waren. Und es lag auch daran, dass sie völlig reizüberflutet war. Die musste sich in ihrem Kopf in der Schule so zusammenreißen, dass die ganzen Eindrücke und Emotionen im Nachmittag völlig aus ihr rausgesprudelt sind. Und dann haben wir angefangen, weil dann kamen natürlich noch die Hobbys und die Freunde und dann haben wir angefangen, das zu reglementieren. Du kommst erst nach Hause, dann sitzt du erstmal zu Hause in deinem Zimmer und kommst runter und dann können wir überlegen, ob du dich noch verabredest. Dann können wir überlegen, ob du noch ein Hobby machst. Da haben viele meiner Freundinnen mich für bescheuert erklärt, weil wie kann ich denn das Kind bestrafen? Es war keine Bestrafung, es war eine Hilfe, damit sie selber merkt, wann sie emotional überfordert ist oder nicht. Und das hat echt was gedauert, aber jetzt ist es so, dass sie für sich merkt, boah Mama, ich will mich heute nicht verabreden, ich bin so durch, ich brauche eine Pause. Das ist ein mega Ziel. Die hat für sich ganz klar jetzt, wann sie eine Pause braucht und wann nicht. Und irgendwann haben wir dann angefangen, hat eine Freundin geklingelt und habe ich gesagt, boah, bin ich jetzt eigentlich nicht so dafür? Und dann hat sie irgendwann gesagt, nee Mama, ist es wirklich in Ordnung? Nämlich gesagt, ja, ich habe jetzt Schiss, dass wenn ich dich jetzt gehen lasse, ich danach die Quittung kriege. Dann sagt sie, nee, kriegst du nicht. Und manchmal war es dann auch so, manchmal war es dann auch nicht so. Und dann habe ich gesagt, ja, siehste, bist doch noch nicht so weit. Und das musste sich halt einordnen, aber ohne Strafen, sondern in Kommunikation. Und wahnsinnig viel grauen Haaren meinerseits aber oder unsererseits. Aber ja, da geht es halt um die emotionale Selbstregulation. Egal in welchem Gefühl.
Das sind aber auch wirklich so Sachen, die ich noch bei Leuten sehe, die jetzt in meinem Alter sind, die das nicht einfordern können. Ne? Dieses, das ist mir zu viel. Ich habe auch Freundinnen, wo sich das echt in den letzten 2, 3 Jahren so entwickelt hat, dass die jetzt das immer so aktiv sagen, nee, ich versuche jetzt ja auch mehr auf mich zu achten und mir nicht so viel vorzunehmen und nicht allem zuzusagen und nee, ich glaube, ich an dem Samstag, ich bleibe jetzt einfach zu Hause und ich brauche die Zeit jetzt so für mich und so. Das ist da auch immer noch voll der Prozess. Also deswegen ist das mega wertvoll, dass deine Tochter das jetzt schon so kann, weil das wirklich Dinge sind, die auch wenn man 30 ist oder auch 40 ist oder so, dass Leute immer noch nicht können und dann immer noch so aktiv das jetzt so auch einfordern dann. Ne? Da gibt es ja ganz viele verschiedene Ursachen für. Manche Leute sind halt extreme People-Pleaser und denken, man mag sie nicht mehr, wenn man einmal eine Verabredung absagt oder so. Ne?
Genau.
Und das ist echt mega wichtig. Und das hat auch was mit emotionaler Reife zu tun.
Ja, Selbstfürsorge. Und jedes Kind ist anders. Die andere braucht das überhaupt nicht. Die braucht das gar nicht. Die ist voll die Rampensau und die saugt alle Reize auf. Und umso mehr Reize, desto besser. Auch das mussten wir lernen, dass dieses Kind ganz anders ist. Dass wir dieses Kind nicht erst begrenzen müssen, dass es eher andersrum ist. Und bei mir hat sich das total geändert. Früher war ich immer, ich wollte immer alle Reize, ich wollte alles mitnehmen. Und umso älter ich werde, also forever 27, I know, aber umso älter ich werde und meine 27 sich immer und immer und immer wiederholt, desto mehr merke ich auch, dass meine Ruhephasen mir echt wichtig sind.
Mhm.
Und dass ich das auch total genieße, einfach nur auf der Couch zu sitzen und nichts zu tun, niemanden bedienen zu müssen mit irgendetwas. Was auch ein großer Punkt ist, ist Vorbild sein, ne? Also zeigt euren Kindern, dass ihr selbst mit ihren Gefühlen gut umgehen könnt. Und die Kinder lernen am meisten durch Nachahmung. Wenn ich also sage, ich bin gerade gestresst, also mache ich jetzt eine Pause und atme tief durch, so, ne, dann merkt das Kind, ah, okay, ja klar. Seid ehrlich mit euren Emotionen, ohne die Kinder dabei zu belasten. So. Ne? Das heißt, ich sage ja dann auch so, ich brauche jetzt meinen Kaffee, ich brauche jetzt eine Pause. Nee, jetzt nicht. 5 Minuten brauche ich jetzt. Ich habe jetzt das, das, das und das gemacht. Jetzt ist es gut, jetzt brauche ich 5 Minuten. Das wird mir jetzt gut tun. Punkt. Oder ich muss jetzt mit den Hunden gehen. Das ist mir jetzt hier gerade zu viel. Ihr zwei keift euch die ganze Zeit an. Da habe ich jetzt gerade keinen Bock draus. Dann gehe ich mit den Hunden. So. Empathie entwickeln, ne? Über Gefühle anderer sprechen, ist auch ein mega Ding. Also fragt die Kinder, wie sich andere in bestimmten Situationen fühlen könnten. Was glaubst du, wie fühlt sich dein Freund, deine Freundin, wenn du verpetzt hast, wenn du es bloßgestellt hast, wenn du nicht mit ihm spielen wolltest? Also fördert die Empathie eurer Kinder. Dafür müsst ihr natürlich mit denen in Kommunikation gehen. Ja, ist oft anstrengend, aber ne, lest Geschichten oder schaut Filme, die Empathie fördern. Disney. Deswegen Disney, Leute, Disney zum Beispiel, unter anderem. Gibt natürlich auch andere, aber nicht ganz so cool, okay. Ja, das sind so die Sachen, die ihr machen könnt, ne? Also Autonomie und Grenzen respektieren, ne? Ermöglicht euren Kindern, die Gefühle auszudrücken, ohne sie zu bewerten. Und es ist natürlich schwierig, wenn ich eine Stunde in der Küche gestanden habe und ich frage meine Kinder, und, wie schmeckt's? Und leider sagen die mir total ehrlich, ehrlich gesagt nicht so gut. Oder meine Tochter ist immer sehr diplomatisch und sagt, so mittel. Alles schmeckt so mittel. Okay,
sehr gut.
Wow, danke. Ja, so, und dann ist es natürlich schwierig, meine eigenen Emotionen im Griff zu haben. Natürlich bin ich dann enttäuscht. Was soll ich, also das ist nur mein Gefühl, was ich dann hab. Ja, vor allen Dingen, wenn mein Mann dann auch noch sagt, du siehst doch, dass ich esse. Ja, so, das ist, bin ich natürlich enttäuscht, aber das ist dann, das muss ich runterschlucken. So, ne? Und dann esse ich, und wenn dann die Kleine sagt, Mama, es schmeckt mir eigentlich gar nicht, dann sage ich, ja, dann mach dir ein Brot. Ich setze mich nicht nochmal in die Küche und mache irgendein neues Gericht, dann muss sie sich ein Brot machen, das ist okay. Sie muss nicht das für mich essen, nur weil sie denkt, sie müsste mich damit glücklich machen, ja? Falsch ist der Weg. Achtet mal darauf. Achtet mal darauf, wie eure Kinder damit euch umgehen. Ihr könnt das positive Selbstbild aufbauen, haben wir schon gesprochen, wie, also, ne, ich bin stolz darauf, wie du versucht hast, dich mit deinem Freund zu vertragen. Super, toll. Auch wenn der Versuch macht klug, ja, muss ja nicht geklappt haben. Aber sprecht mit euren Kindern auch darüber, was ihr toll findet. Oder was ich auch schön finde, wenn die kommen mit einem gemalten Bild, auch immer die Frage, wie findest du dein gemaltes Bild denn? Weil die kommen ja, um uns ein schönes gemaltes Bild zu zeigen. Und wenn die Frage dann ist, wie findest du denn dein Bild? Bist du mit deinem Bild zufrieden? Und dann, ja, komm, dann sage ich auch immer, da kannst du auch echt stolz drauf sein. Das ist ein tolles Bild. Oder wenn die vom Einer gesprungen ist, sage ich auch immer, bist du denn auch stolz auf dich? Ja, das kannst du auch sein. Weil es geht nicht darum, mich stolz zu machen. Es geht ja auch darum, die Kinder an sich selbst stolz zu machen. Und das ist so leicht im Alltag gesagt. Einfach mal eine Rückfrage. Dafür braucht man nicht viel Energie. Konstruktive Konfliktlösung. Zeigt den Kindern, wie man Konflikte fair austrägt. Bleibt ruhig, versucht es, eigene Gefühle auszudrücken. Ja, ich bin traurig, weil, ich bin wütend, weil, ich habe so reagiert, weil. Gemeinsam nach einer Lösung suchen, setzt es denen nicht vor. Umso älter die Kinder, desto mehr ist es wichtig oder desto wichtiger ist es dann, gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Fehler als Lernmöglichkeiten sehen. Also, Ich finde es auch ganz schlimm, Menschen kennenzulernen oder Kinder kennenzulernen, die Angst davor haben, Fehler zu machen. Das tut mir in der Seele weh. Weil es ist okay, dass man hinfällt. Es ist okay, wenn man den 10. Unfall gemacht hat. Es ist okay, wenn man vergessen hat, irgendwas abzugeben. Es passiert nichts Schlimmes. Es ist okay, Fehler zu machen. Man muss halt gucken, was mache ich jetzt daraus? So. Ich weiß, am Anfang meiner Beziehung mit meinem Mann hatte ich einen Unfall und der ist wahnsinnig wütend geworden und ich war völlig irritiert darüber.
Du hattest einen Autounfall.
Ja, es ist nichts passiert, es war ein Blechschaden und bei mir, das muss man wissen, ich bin totaler Trottel und Tollpatsch, mir passieren irgendwie ständig Sachen, die irgendwie keinem anderen passieren. Und mittlerweile hat mein Mann sich auch daran gewöhnt und das ist nur noch ein müdes Achselzucken. Aber da hat er sich tierisch darüber aufgeregt und ich habe es überhaupt nicht verstanden, warum er sich jetzt darüber aufregt, dass ich einen Unfall gemacht habe, mit dem er nichts zu tun hat. Und habe dann auch zu ihm gesagt, also wenn du dich jetzt so aufregst, willst du, dass ich dir zukünftig nicht mehr davon erzähle oder was ist jetzt der Sinn? Das war dann relativ schnell klar. Und so möchte ich halt auch, dass meine Kinder mir all ihre Fehler erzählen und nicht Angst haben müssen vor einer Reaktion von mir, weil dann bin ich nicht mehr in Beziehung. Finde ich total bescheuert. Wenn jemand sagt, ja, habe ich Scheiße gebaut, ja, dann okay, dann brauche ich nicht mehr noch 10-mal darüber zu reden, wie scheiße das war, dann weißt du es ja selber.
Das ist ja auch so ein Symptom, wenn man sieht, wie Kinder die Eltern auch nach etwas fragen, wenn die was wollen. Und wenn die dann schon so auf Eierschalen den ganzen Tag so um das Elternteil herumtänzeln und die richtige Situation abpassen. Also ich meine, wir alle haben das schon gemacht natürlich, ne? Wenn man wusste, ah, die finden das jetzt nicht so cool, ne? Mal gucken. Aber hier geht es natürlich darum, dass die Emotionalität des Elternteils einschätzen wollten und dann wissen wir, okay, rastet die jetzt aus oder ist es gerade ein guter Moment oder nicht? Diese emotionale Instabilität der Eltern, dass auch schon immer so ein Symptom dafür ist, dass die Kinder, also Kinder kriegen ja unglaublich viel mit. So, man meint ja immer, Kinder kriegen nichts mit und die raffen das alles eh nicht und so und die kriegen das alles mit, die checken das alles. Und das ist auch immer so ein Symptom dafür, dass in der Beziehung irgendwas nicht so ganz dufte läuft oder dass du vielleicht mal an deiner eigenen Emotionalität oder an deinem eigenen Verhalten das reflektieren solltest, wenn du merkst, die Kinder sind sehr vorsichtig dem Elternteil gegenüber. Das ist ja für dich auch immer so ein Warnsignal. Wenn du siehst, die Kinder loten das gerade aus und sagen können nicht straight sagen, was sie beschäftigt.
Ja, oder wenn die selber nicht wissen, warum die nicht zu den Eltern gehen. Ne? Wenn ich sage, warum hast du es denn nicht deinen Eltern gesagt? So banale Kleinigkeiten. Und die sagen, weiß ich auch nicht, bin ich gar nicht auf die Idee gekommen. Okay, wow, das heißt, du hast noch nicht mal darüber nachgedacht, dass dein Elternteil dich irgendwie emotional aufbauen, unterstützen könnte oder mit dir Lösungen finden könnte. Und es ist so schwer im Alltag, das weiß ich auch. Ja, also Kinder brauchen Zeit und Aufmerksamkeit, um emotionale Reife entwickeln zu können. Die brauchen emotionale Nähe, um sich sicher zu fühlen. Seid präsent, ne, wenn die Kinder brauchen. Hört aktiv zu, ohne zu unterbrechen oder sofort Lösungen zu formulieren. Das heißt, wenn ein Kind sagt, ja, heute bin ich irgendwie mit einem zusammengestoßen, der hat mich doof angeguckt, dann sag nicht direkt, ja, dann musst du dem jetzt zukünftig aus dem Weg gehen oder geh einen anderen Trakt oder so. Gib denen nicht direkt Lösungen vor, die müssen das selber mitbekommen. So. Und es ist eigentlich reicht schon in Anführungszeichen, wenn eine Mahlzeit am Tag man mit dem Kind irgendwie hinkriegt, ohne Handys, ohne Medien, sondern einfach wirklich fragt, wie geht es dir? So, wie war dein Tag? Was war dein schönstes Gefühl heute? Was war dein blödstes Gefühl heute? Warum ist das so? Und wenn man abends, wenn die Kinder ins Bett gehen oder die Jugendlichen auch, dann nochmal kurz 2 Minuten quatscht. Mehr braucht es nicht. Einfach ein Blitzlicht vom Tag, ein Gefühl für euer Kind zu entwickeln. Und das ist so leicht gesagt, aber der Alltag ist so stressig und so viel. Und manchmal habe ich Familien, wenn ich frage, wie geht es ihrem Kind denn? Dann sagen die zu mir, boah, ich habe diese Woche noch nicht mit dem gesprochen und es ist Freitag. Oder ich habe die letzten 2 Wochen irgendwie haben wir aneinander vorbeigelebt. Ja, Leute, also da kann ich ja gar keine Idee davon entwickeln, wie es meinem Kind geht. Und da kann ich auch keine emotionale Reife bei dem Kind fördern, weil ich ja gar nicht weiß, was es beschäftigt. Und was auch noch wichtig ist, haben wir immer wieder gesagt, Geduld mit der Entwicklung. Emotionale Reife entwickelt sich über Jahre und Etappen. Seid geduldig. Bei der Pubertät ist eh nochmal alles anders. Ja, dann fangen die an zu stinken aus jeder Pore und das Gehirn dreht sich dreimal links um, fünfmal rechts rum. Es gibt ein individuelles Tempo, unterstützt, aber macht keinen Druck. So, das ist all das, was ihr tun könnt, um eure Kinder emotional reif hinzukriegen. Aber guckt als allererstes bei euch. Ende für heute.
Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort für dieses Thema. Wenn ihr merkt, dass bei euren Kindern irgendwas los ist, das ist ja auch das, was du schon ganz häufig erzählt hast. Wenn die Kinder Symptome haben, dann muss man sich das ganze Familiensystem anschauen. Und das ist bei dem Thema natürlich auch so. Kein Kind wird einfach von Geburt aus emotional unreif. Es ist kein Gen, es ist keine Disposition oder irgendwas, womit man auf die Welt kommt und dann kann man da nie wieder was dran machen und dann ist es so, sondern das entwickelt sich und da gibt es sehr viele Stellschrauben, die man da drehen kann und was man machen kann. Und gebt die Hoffnung nicht auf. Wenn ihr jetzt wirklich merkt nach der Folge, ach du heilige Scheiße, ich bin komplett betroffen, ich habe es bisher nicht gesehen und oh Gott, meine schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden, dann es gibt Hoffnung, Leute. Es gibt Hoffnung. Gebt die Hoffnung nicht auf.
Absolut, genau. Ja, das kann ich nur absolut unterstreichen. Und ihr braucht dafür noch nicht mal irgendwelche PsychologInnen. Also,
genau.
Könnt einfach ein bisschen Selbstreflexion.
Auf jeden Fall. Wenn ihr aber natürlich trotzdem das Bedürfnis habt, ihr bräuchtet externe Hilfe, dann solltet ihr das in jedem Fall trotzdem in Anspruch nehmen. Das predigen wir ja auch immer. Es gibt Beratungsstellen, es gibt Websites, auf denen ihr euch informieren könnt. Googelt da mal ein bisschen rum, da gibt es echt sau viele Angebote. Darin ist auch keine Scham, ihr Lieben. Und ansonsten hoffen wir natürlich, dass ihr mit der Folge was anfangen konntet, dass ihr vielleicht ein paar Tipps und Tricks mitnehmen konntet. Und wenn wir in euch nur einen kleinen Gedenkanstoß angetitscht haben in Richtung Selbstreflexion oder in Richtung... Und ich glaube, es ist schon der erste Indikator, dass ihr diese Folge überhaupt angeklickt habt. Könnte schon ein erster Indikator dafür sein, dass das Thema vielleicht doch bei euch irgendwo im Hinterköpfchen schlummert. Von daher, hoffen wir, dass euch die Folge etwas gebracht hat, dass es euch gefallen hat. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ihr könnt uns wie immer auch gerne Themenvorschläge schicken oder Anmerkungen, Bemerkungen, Bewertungen, Wünsche, Hoffnungen, Fragen, whatever. Schickt uns alles, was euch lieb ist, was ihr möchtet. Und ansonsten hören wir uns das nächste Mal wieder. Tschüssi.
Tschüssi.